grüße euch ganz herzlich, bedanke mich, dass ich wieder eingeladen bin, das Wort mit euch zu teilen. So bitte ich dich, Herr, segne du nun Reden und Hören. Amen. Denn der Schrifttext, den ich für den heutigen Gottesdienst ausgewählt habe und den ich euch heute zumute, der hat es schon in sich. Ich hoffe, dass ich euch nicht zu ratlos zurücklassen werde. Zum einen gehört dieser Text nämlich zu den großen religiösen Erzählungen der Menschheitsgeschichte und ist weit über die jüdisch-christlichen Religionsgemeinschaften hinaus bekannt. Zum anderen wirkt er gerade für Menschen, die ihr Leben nach diesen biblischen Texten ausrichten wollen, verstörend. Der Text passt irgendwie ganz schwer in die ersehnte Vorstellung eines liebevollen, barmherzigen, uns Menschen schützenden und schätzenden Gott. Es ist die Geschichte des Vaters der Völker, Abraham, der knapp 2000 Jahre vor Jesus Christus in Ur, das ist im heutigen Südirak, lebte. Als das babylonische Reich zu zerfallen drohte und feindliche Truppen diese Gegend besetzten, zieht Abrahams Familie nach Norden, nach Haran, das ist nahe der heutigen syrisch-türkischen Grenze. Abraham ist etwa 75 Jahre alt, als ihn dort der Ruf Gottes erreichte. Er soll alles zurücklassen und in das Land ziehen, das Gott ihm verheißen hat. Er tat es, zog los und ließ sich auf dieser schmalen Landbrücke zwischen Mittelmeer und syrischer Wüste nieder, einer fruchtbaren Gegend zwischen der Weltmacht Ägypten im Süden und dem Zweistromland Mesopotamien im Norden. Warum auch immer vertraute Abraham dieser Zusage Gottes, der ihm nicht nur Land, sondern auch große Nachkommenschaft zusagte. So zahlreich wie die Sterne am Himmel. Dieser Glaube Abrahams macht ihn so zum Vorbild aller Gläubigen. Paulus nennt ihn später den Gerechten aus Glauben. Martin Luther wird diesen Begriff auch weiter prägen. Hungersnöte trieben Abrahams Sippe später weiter in den Süden nach Ägypten, nach einigen Wirrnissen, die wir im ersten Buch Mose lesen können, später wieder zurück. Er ließ sich in Mamre bei Hebron nieder, war schon weit über 80, seine Frau Sarah nicht viel jünger, und die von Gott verheißene Nachkommenschaft ließ noch immer auf sich warten. Um der Hoffnung auf einen Sohn nachzuhelfen, schickte Sarah ihre jüngere Magd Hagar, eine Ägypterin, zu Abraham. Diese wurde schwanger und gebar einen Sohn, Ismael. Nach damaligem Recht galt dieser Sohn der Magd als Sohn der Herrin. Jahre später, Abraham war etwa 100, Sarah schon 90 Jahre alt, geschah das Unglaubliche. Sarah bekam einen Sohn und nannte ihn Isaac. Vielleicht aus Eifersucht brachte Sarah ihren Mann dazu, die Sklavin Hagar mit ihrem Sohn Ismael wegzuschicken. Knapp vor dem Hungertod in der Wüste wurden die beiden von Gott gerettet und auch sie erhielten die göttliche Zusage, zu einem großen Volk zu werden. Auf diese Zusage berufen sich bis heute unsere muslimischen Geschwister und sehen in Ismael ihren Stammvater. Isaac war nun der einzige rechtmäßige Sohn Abrahams. Abends. Und dann geschah das Unfassbare. Ich lese jetzt aus dem ersten Buch Mose im 22. Kapitel. Gott stellte Abraham auf die Probe. Abraham, rief er. Ja, erwiderte Abraham. Nimm deinen Sohn, sagte Gott, deinen einzigen, der dir ans Herz gewachsen ist, den Isaak. Geh mit ihm ins Land Moria auf einen Berg, den ich dir nennen werde, und opfere ihn dort mir als Brandopfer. Am nächsten Morgen stand Abraham früh auf. Er spaltete Holz für das Opferfeuer, belud seinen Esel und machte sich mit seinem Sohn auf den Weg zu dem Ort, von dem Gott gesprochen hatte. Auch zwei Knechte nahm er mit. Am dritten Tag erblickte er den Berg in der Ferne. Da sagte er zu den Knechten, bleibt hier mit dem Esel, ich gehe mit meinen Jungen dort hinauf, um mich vor Gott niederzuwerfen, dann kommen wir wieder zurück. Abraham packte seinen Sohn die Holzscheite auf den Rücken. Er selbst nahm das Becken mit glühenden Kohlen und das Messer. So gingen die beiden miteinander. Nach einer Weile sagte Isaak, Vater, ja, mein Sohn, Feuer und Holz haben wir, aber wo ist das Lamm für das Opfer? Gott wird schon für ein Opferlamm sorgen. So gingen die beiden miteinander. Sie kamen zu dem Ort, von dem Gott zu Abraham gesprochen hatte. Auf dem Berg baute Abraham einen Altar und schichtete die Holzscheite drauf. Er fesselte Isaak und legte ihn auf den Altar, oben auf den Holzstoß. Schon fasste er nach dem Messer, um seinen Sohn zu schlachten, da rief der Engel des Herrn vom Himmel her, Abraham, Abraham. Ja, erwiderte er, und der Engel rief, halt ein, tu dem Jungen nichts zuleide. Jetzt weiß ich, dass du Gott gehorchst. Du warst bereit, mir sogar deinen einzigen Sohn zu opfern. Als Abraham aufblickte, sah er einen einzelnen Schafbock, der sich mit seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen hatte. Er ging hinüber, nahm das Tier und opferte es anstelle seines Sohnes auf dem Altar. Er nannte den Ort, der Herr sorgt vor. Noch heute sagt man, auf dem Berg des Herrn ist vorgesorgt. Kann das wirklich der Gott sein, dem Abraham jahrzehntelang bedingungslos vertraut hat, über alle Widrigkeiten hinweg, auf allen Umwegen seines Lebens? Plötzlich verlangt dieser anscheinend so menschenfreundliche Gott den, nachdem er Ismael weggeschickt hat, einzigen Sohn Abrahams als Menschenopfer. Da kommen doch ernsthafte Glaubenszweifel auf, die sich nicht so einfach wegpredigen lassen. Schon gar nicht aufgeklärt im 21. Jahrhundert. Die Erzählung durchkreuzt die erhoffte Erfolgsgeschichte eines Helden und lässt uns Lesende und Hörende verstört zurück. Vielleicht geht es aber gar nicht um die Geschichte eines Helden. Ich lade Sie ein, gehen wir noch einmal mit Abraham und Isaak mit auf den Berg und versuchen wir, ihr Handeln nachzuvollziehen. Wenn sich die Erzählung überhaupt zeitlich einordnen lässt, so spielt sie vor etwa 3.500 bis 4.000 Jahren. Beinahe alle bekannten Völker kennen in kritischen Ausnahmesituationen Menschenopfer. Meistens, um den Forderungen einer Gottheit nachzukommen, diese gnädig zu stimmen und so das Überleben der Sippe, des Volkes zu sichern. Es geht um das Abwenden von Dürrekatastrophen, die Abwehr von Feinden, die Bitte um gute Ernte, die Weihe eines heiligen Ortes. Eine Person stirbt für das Wohlergehen der Gemeinschaft. Eine Person stirbt für das Wohlergehen der Gemeinschaft. Abraham sind solche Opferungen sicher bekannt. Es gab sie zu seiner Zeit in Mesopotamien, seiner Herkunft, ebenso wie in Ägypten, seinem vorübergehenden Exil, und auch unter den Völkern seiner neuen Heimat Kanaan. Daher ist seine Reaktion auf die Aufforderung Gottes durchaus verstehbar. So wie die Götter der anderen Völker, so fordert nun auch sein Gott ein Opfer, und er hat ihm Folge zu leisten. Unterwegs fragt Isaak seinen Vater nach dem Opferlamm. Auch er scheint also mit dem Brauch, ein Tier zu opfern, vertraut zu sein. Er rebelliert auch nicht, als Abraham ihn bindet, auch wenn Menschenopfer nicht so oft praktiziert werden, eher die Ausnahme sind, wird Isaak auch um dieses Ritual wissen. Das Opfern von Kindern, um Baal oder Moloch gnädig zu stimmen, ist bis ins 8. Jahrhundert vor Christus bekannt. Im Himnontal, etwas südlich von Jerusalem, opferte man Kinder, um die Geister des Totenreiches zu besänftigen. Doch, inmitten dieser für heutige Ohren so brutal klingenden Welt entwickelt sich der Glaube an einen Gott, der anscheinend anders ist als die übrigen Götter. Er setzt auf das Vertrauen der Menschen als entscheidende Größe. Was wäre aber nun, wenn sich die Geschichte etwas anders abgespielt hätte? Eine Deutung, die mir untergekommen ist, eine Deutung dieser so schwer einordnbaren Erzählung sieht nicht Gott als denjenigen, der Abraham auf die Probe stellt, sondern vielmehr umgekehrt, Abraham ist es, der Gott auf die Probe stellt. Vielleicht so. Ich, Abraham, habe dir Gott jahrzehntelang vertraut. Habe alles zurückgelassen, um mich ganz auf dich zu verlassen. Kann ich mich jetzt wirklich auf dich verlassen? Oder bist du auch nur einer von den vielen Göttern, nicht besser oder nicht schlechter als all die anderen, die sich mit Menschenopfern zufriedenstellen lassen? Vielleicht wurde Abraham von den Bräuchen der vielen anderen geleitet und wollte es ihnen jetzt gleich tun. In der Situation, in der Abraham das Übliche tun will, da gibt sich Gott plötzlich als der ganz andere zu erkennen. Ich bin ein Gott, der auf Menschenopfer verzichtet. Menschen, meine Ebenbilder, sollen nicht um meinetwillen getötet werden. Religionsgeschichtlich gesehen passiert hier in dieser Erzählung eine ganz große Revolution. Es ist ein Schritt hin zu mehr Menschlichkeit. Denn es ist nicht mehr notwendig, Gott durch die Tötung eines Menschen zu besänftigen. Ja, es ist nicht nur nicht mehr notwendig, es wird sogar verboten, ein Menschenopfer darzubringen. Im dritten Buch Mose beispielsweise, im 20. Kapitel, heißt es dazu, wer von euch unter den Fremden, die in Israel leben, sein Kind dem Götzen Moloch opfert, muss mit dem Tode bestraft werden. Und später im 5. Buch Mose, im 18. Kapitel, keiner von euch darf seinen Sohn oder seine Tochter als Opfer auf dem Altar verbrennen. Immer wieder tauchen im Alten Testament diese Verbote auf. Anscheinend war es nicht einfach, diese Praxis abzulegen. Wie schwer es ist, einem Gott zu vertrauen, der auf so kraftvolle Handlungen verzichtet, lesen wir etwas später in den Psalmen. Dort jammert der Beter beinahe: Schlachtopfer willst du nicht, ich würde sie dir gerne geben, aus Brandopfern machst du dir nichts. Da entstand also eine große Unsicherheit, wenn es nicht mehr möglich ist, Gott mit einem Opfer zufriedenzustellen. Und im selben Psalm 51 heißt es weiter: Aber wenn ein Mensch dir Herz und Geist hingibt, ein solches Opfer weist du nicht ab. Immer deutlicher wird, dass es im Zusammenleben der Menschen vor Gott um die innere Haltung und Gesinnung der Menschen geht, nicht mehr um martialische Bräuche zur Machterhaltung. Was hat diese kulturgeschichtliche Großleistung des Volkes Israel nun mit den Christen, mit uns Christen heute zu tun? Steigen wir noch einmal hinauf auf den Berg. Abraham legt seinem Sohn Isaak das Holz auf die Schultern und dieser trägt es hinauf. Ein Mensch trägt das Holz auf den Berg, um dort oben für Gott geopfert zu werden. Klingt das für euch vertraut? Ein Mensch trägt das Holz auf den Berg, um dort oben für Gott geopfert zu werden. Knapp 2000 Jahre nach dieser Erzählung geschieht in Jerusalem Ähnliches. Da sind die Vorzeichen anders. Es ist das Geschehen, dem Christen weltweit am Karfreitag gedenken. Es ist der Todesmarsch Jesu mit dem Kreuz auf den Schultern hinauf auf Golgotha, wo er schließlich gekreuzigt wurde. Nun werden hier plötzlich die Rollen vertauscht. Denn in Jesus wurde ja Gott Mensch. Da begegnet uns Gläubigen Gott selbst. Ist es vorher also der Mensch Isaak, der das Holz auf den Berg trägt, um Gott geopfert zu werden, was dann nicht passierte, so ist es jetzt bei Jesus Gott selbst, der das Holz auf den Berg trägt, um sich selbst für die Menschen zu opfern. Gott selbst opfert sich, um diesem endlosen und sinnlosen Opfern der Menschen endlich ein Ende zu setzen. In der Erzählung über den Zolleintreiber und seine Begegnung mit Jesus lässt der Evangelist Matthäus Jesus aus dem Propheten Hosea zitieren, wenn er meint: Gott sagt, ich fordere von euch nicht, dass ihr mir irgendwelche Opfer bringt, sondern dass ihr barmherzig seid. Das bedeutet, in Jesus begegnet den gläubigen Menschen ein Gott, dem die innere Haltung wichtiger ist als ein äußerlich vollzogenes Ritual. Aus dieser inneren Haltung der Hinwendung zu einem barmherzigen Umgang mit den Mitmenschen erwächst der Abraham zugesicherte Segen für ihn und seine Nachkommen. Und heute? Ich möchte euch dazu ein Bild zeigen. Darf ich dich bitten, das Bild einzublenden? Ein Bild, das auf dem Hintergrund dieser Erzählung entstanden ist. Wenige kräftige Farben gliedern dieses Bild waagrecht von Grün über Rot hinauf ins Blau. Vielleicht ist es eine abstrakte Landschaft unter einem nächtlichen Himmel, auf dem weiß unzählige Sterne aufblitzen. Das Grün assoziiert unwillkürlich eine Wiese, hinter der sich knallig rot ein Gebirge auftürmt. Vielleicht breitet sich aber auch vom roten Strand her ein grünes Meer aus, in dem einzelne Inseln erkennbar werden. Ich lese die Abrahamsgeschichte-Erzählung aus dem ersten Buch Mose weiter. Noch einmal rief der Engel des Herrn vom Himmel her und sagte zu Abraham: Ich schwöre bei mir selbst, sagt der Herr, weil du mir gehorcht hast und sogar bereit warst, mir deinen einzigen Sohn zu geben, werde ich dich segnen. Deine Nachkommen mache ich so zahlreich wie die Sterne am Himmel und die Sandkörner am Meeresstrand. Sie werden ihre Feinde besiegen und ihre Städte erobern. Bei allen Völkern der Erde werden die Leute zueinander sagen: Gott segne dich wie die Nachkommen Abrahams. Das ist die Belohnung dafür, dass du meinem Befehl gehorcht hast. Abraham kehrte wieder zu seinen Knechten zurück und sie gingen miteinander nach Beersheba. Dort blieb Abraham wohnen. Deine Nachkommen mache ich so zahlreich wie die Sterne am Himmel und die Sandkörner am Meeresstrand. Unter den zahlreichen, weiß aufblitzenden Sternen auf dem Bild liegt eine Figur. Als Skizze dargestellt ist erkennbar, dass es sich um ein Kind, vielleicht einen Buben, handeln könnte. Es wirkt irgendwie friedlich, wie das Kind da liegt und schläft, auf der Wiese oder am Strand. Schläft dieses Kind wirklich? Wer immer dies jetzt glaubt, den muss ich enttäuschen. Vielleicht habt ihr noch die Bilder von flüchtenden Menschen im letzten Sommer im Kopf. Unzählige Menschen versuchten, den Gräueln des Krieges und der Verfolgung zu entkommen, über das Mittelmeer mit großteils schlecht ausgerüsteten Booten. Viele von ihnen schafften die Flucht, viele von ihnen schafften es nicht und ertranken. Und vielleicht könnt ihr euch noch an ein Bild erinnern, das für einen Aufschrei quer durch alle Medien sorgte. Es ist das Foto eines kleinen Buben, der irgendwo in Griechenland ertrunken an den Strand gespült wurde. Dieses Bild hier skizziert den kleinen Buben und verleiht dem farbkräftigen Bild eine bedrückende Stimmung. Deine Nachkommen mache ich so zahlreich wie die Sandkörner am Meeresstrand. So ist der Titel meines Bildes. Deine Nachkommen mache ich so zahlreich wie die Sandkörner am Meeresstrand. Zahlreich sind die Menschen, die sich im Süden Europas an die Strände flüchten. Zahlreich sind die, die nachkommen, und zahlreich sind die, die keine Chance auf Weiterleben haben. Ich sehe die noch immer nicht endenden Nachrichten darüber und beginne zu überlegen. Menschen, vielleicht die Mehrheit in Europa, glauben an einen Gott, der eindrucksvoll vermittelt, dass Opfer gleich welcher Art nicht notwendig sind, um in Frieden und Freiheit miteinander leben zu können. Menschen, vielleicht die Mehrheit in Europa, glauben an einen Gott, der in Jesus Christus selbst Mensch wurde und am Karfreitag durch seinen eigenen Tod jegliches Töten und Opfern müssen für sinnlos erklärt und das Leben als höchstes Gut über jeden Tod stellt. Menschen, vielleicht die Mehrheit in Europa, glaubt an diesen lebensschenkenden Gott und sie beginnen diesen Glauben zu verteidigen gegen alle, die auch ein Stück dieses Lebens wollen. Sie sperren Fluchtrouten und errichten Barrikaden, sie exportieren Waffen und verschärfen Gesetze, um ihr freies Leben zu verteidigen. Menschen, vielleicht die Mehrheit in Europa, haben Angst, dass ihnen dieses Geschenk des friedvollen Lebens genommen werden könnte und verzichten deshalb auf ein friedliches Miteinander der so zahlreichen Nachkommen Abrahams. Menschen, vielleicht die Mehrheit in Europa, berufen sich auf den Vater der vielen Völker, sehen in ihm ein Vorbild im Glauben und verzichten willig auf das größte Geschenk, das ihnen durch Abraham nahegebracht wurde: das Vertrauen auf ein gelingendes Miteinander. In vier Wochen feiern wir das größte Fest der Christenheit. Wir feiern die Überwindung des Todes und Tötenmüssens durch diese Großtat Gottes in Jesus. Wir feiern den Sieg des Lebens. Wir feiern Ostern. Ich schaue mit euch auf das Bild mit dem so friedlich daliegenden toten Jungen. Ich frage mich, ist es möglich, dass Menschen den Gott des Lebens und Vertrauens feiern können und gleichzeitig angstvoll den Tod zahlreicher anderer in Kauf nehmen? Ratlos stehe ich da und wünsche mir einen Gott, der endlich den Schalter umlegt, damit alles anders wird. Damit diese ganzen Verheißungen endlich wahr werden, damit die Menschen endlich aufwachen aus ihrem angstvollen Gegeneinander. Ich stehe da und nehme mir vor, die Abrahamserzählung noch einmal zu lesen und dann das zu tun, was Abraham getan hat: aufzustehen und loszugehen, um das Meine zur Verwirklichung eines friedlichen Miteinanders zu tun. Ich möchte demonstrieren, dass Menschen gleich welcher Herkunft und Religion miteinander leben können und Friede ohne den Einsatz von Waffengewalt verwirklichbar ist. So unglaubwürdig, dass auch für viele Machthaber zu sein scheint.